Deutschlandfunk Interview.
Die Angst vor einem erneuten Lockdown wird wieder größer, denn das Infektionsgeschehen wird unübersichtlicher, so wie es viele Experten vor den Sommerferien vorausgesagt hatten. Wie gut ist Deutschland gerüstet im Vergleich zum Frühjahr? Darüber sprechen wir jetzt. Deswegen ist am Telefon der Medizinstatistiker Professor Gerd Antes, langjähriger Direktor des Cochrane-Zentrums für evidenzbasierte Medizin. Schönen guten Morgen, Herr Antes.
Schönen guten Morgen.
Fangen wir mal mit was Positivem an. Fast überall auf der Welt wird Deutschland als Musterknabe bei der Corona-Bekämpfung aufgeführt. Zu Recht?
Ja, was die Zahlen angeht, also gerade auch die Todeszahlen, sind wir sicherlich ein Musterknabe. Und auch was den Aufwand angeht, sieht es gut aus von draußen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann muss man leider feststellen, dass wir ganz einfach Glück hatten.
Mehr Glück als Verstand.
Ja, das ist die böse Interpretation. Aber ich glaube, man kann so böse sagen, ja, mehr Glück als Verstand.
Was wurde hier denn richtig gemacht, beziehungsweise was wurde besser gemacht als anderswo, was sich dann am Ende als glücklich herausgestellt hat?
Ja, wir hatten auf der einen Seite natürlich ein Gesundheitssystem, das einfach nur ohne Corona gut aufgestellt ist. Und zwar insbesondere auch, was die Anzahl der Betten angeht, also das Grundgefüge. Was die Katastrophe aufnehmen sollte, war besser als in anderen Ländern. Und zweitens haben wir dann, und das war zu Anfang eine Panikreaktion, die richtig war, alles geschlossen, alles zugemacht und nicht die Fehler gemacht, die zum Beispiel Italien gemacht hat, wo dann noch irgendwie jede Menge Chinesen eingereist sind. Also das sind einfach Unterschiede, muss man genauer hinschauen. Aber wir haben zu Anfang einfach die richtige Panikreaktion gemacht und das hat funktioniert.
Und dann? Hat der Verstand ausgesetzt oder wie soll ich sie deuten?
Nein, dann kam die Phase, wo die Zahlen runtergingen, auch vorhersagbar. Also da hat der Verstand nicht ausgesetzt. Da war noch die Mischung aus Vorsicht und die Maßnahmen haben gegriffen. Und dann kam das, was man auch teilweise ja, als Dauerproblem sieht bei der Prävention. Dann kommt die Unvorsicht. Also wir sehen, es funktioniert. Und dann kommt die psychische Reaktion. Wir haben eigentlich kein Problem. Und dann schlägt es zurück und das erleben wir jetzt gerade.
Also das, was jetzt passiert, das war auch für Sie zu erwarten?
Ich habe das erwartet, ja, klar. Und jetzt ist die große Herausforderung, wie man damit umgeht. Und zu Anfang ist zum Beispiel, wenn man zu viel Panik erzeugt, dann schießt das umso mehr in die andere Richtung. Und an der Stelle eiern wir es gerade herum.
Aber es war doch schon richtig, dass am Anfang Panik beziehungsweise, naja, zumindest ein Problembewusstsein bei der Bevölkerung geschaffen wurde, damit auch diese Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden können.
Aus meiner Sicht ja. Ja. Nicht alle sind der Meinung. Ja. Es gibt ja auch heute noch Leute, die glauben, wir haben eigentlich nur eine schwerere Grippe. Und das finde ich auch inzwischen nach all den klinischen Verläufen, die wir beobachtet haben, ist aus meiner Sicht blanker Unfug. Ja, also wir haben wirklich einen schweren Fall, das muss man auch in Ruhe diskutieren. Aber zu Anfang war erstmal, weil wir so wenig wussten, diese scharfe Reaktion aus meiner Sicht uneingeschränkt richtig.
Und dann hätte man langsamer aus dem Lockdown rausgemusst oder hätte man den Lockdown einfach beibehalten müssen? Was war das Problem?
Aus meiner Sicht ist das Problem, dass man jetzt 2-3 Monate versäumt hat, genauere Informationen zu erlangen, darüber, wie wir gesteuert Lockdown machen. Also, dass wir heute nicht genau wissen, ob wir, wenn ein Schüler infiziert ist, die Schule dicht machen oder die Klasse nach Hause schicken oder nur einen Teil der Klasse. Das hätte man alles jetzt in Ruhe, Ruhe in Anführungszeichen, erkunden können. Genauso die Frage oder die Aussage jetzt vom Gesundheitsminister Spahn, dass er nicht daran denkt, Friseure und Einzelhandel zuzumachen. Ich glaube, das ist völlig unterschiedlich. Das Infektionsrisiko beim Friseur ist völlig unterschiedlich von einem Einzelhandelsgeschäft. Und auch dort haben wir nichts in der Hand, wo wir jetzt gezielt steuern können und ich nenne das immer Feintuning machen können.
Das heißt, man weiß bisher immer noch nicht so richtig, wie sich die Infektion verbreitet. Das ist immer noch einigermaßen im Dunkeln für Sie?
Nein, es ist mehr als einigermaßen im Dunkeln. Es ist völlig im Dunkeln. Also gerade auch diese, naja, Sie kennen ja alle die Schlagzeilen über Oberflächendesinfektion, dann eben über großen Auswurf aus dem Hals oder auch Aerosole aus der Lunge. Wie da die Zahlenverhältnisse sind, wo es wirklich gefährlich wird, wie es in Innenräumen in Relation zu außen ist, das wissen wir quantitativ nicht. Also wir wissen nicht mal ansatzweise.
Aber meine Wahrnehmung als interessierter Laie an dieser Stelle ist doch, dass wir mittlerweile relativ viel herausgefunden haben. Wir wissen zum Beispiel eben, dass diese Verbreitung durch Aerosole stark ist im Vergleich auch zu der klassischen Schmierinfektion, also über Oberflächen. Wir wissen zum Beispiel, dass Masken helfen, die Verbreitung einzudämmen. Wir wissen, dass sogenannte Superspreader-Ereignisse eine große Bedeutung für das Ausbreitungsgeschehen haben. Das ist doch in so kurzer Zeit nicht eine ganze Menge?
Ja, ich bin nicht Ihrer Meinung. Also zum Beispiel, klar, wir wissen, dass Aerosole eine große Bedeutung haben, aber wir wissen nicht die Zahlen, wie die Relation ist. Ich finde die Formulierung von dem Superspreader völlig übertrieben. Also jetzt Formulierung, dass wir nur noch jetzt Superspreader jagen müssen, ist erstens einmal unmöglich. Und zweitens sind es nicht die Personen, die Superspreader sind, sondern die Bedingungen, dass Events eben dann irgendwann außer Kontrolle geraten. Aber wie jetzt die Relation ist zum Beispiel, dass wir nur noch auf die großen Ereignisse achten sollten und die anderen lassen sollen und das, was man als spontane Übertragung bezeichnen könnte, keine Bedeutung mehr hat, halte ich für geradezu fahrlässig.
Das heißt, das gibt die Forschung bisher gar nicht her?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Dann haben wir Modellrechnungen, weil es nicht so einfach ist.
Ja.
Wir brauchen eigentlich ja jetzt wissenschaftlich formuliert eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Wann wird ein Mensch infiziert, wenn einem anderen infizierten Menschen gegenübersteht? Und da haben wir Modellrechnungen, aber die sind teilweise Hanebüchen neben der Realität, sage ich jetzt also auch über zu meinen eigenen Fachkollegen. Und deswegen sind wir da nicht so weit, wie wir eigentlich sein müssten. Und es ist nicht einfach, aber wir werden viel weiter sein können.
Woran liegt denn das? Weil ja mein Eindruck auch wieder, der mit Hochdruck überall auf der Welt an der Erforschung des Coronavirus gearbeitet wird, dass trotzdem solche elementaren Erkenntnisse, wie Sie sagen, noch fehlen.
Naja, man nennt teilweise Corona die Lupe, die alle Defizite deutlicher erkennen lässt. Also alles das, was in der Forschung nicht gut funktioniert, funktioniert gegenwärtig kein Deut besser und teilweise richtig deutlich schlechter.
Mhm. Zum Beispiel?
So Banalitäten wie Publikationen, dass da geschlampt wird. Das haben wir gesehen, indem wirklich in den größten Zeitschriften Dinge zurückgezogen werden mussten. Oder wir haben eine unglaubliche Anzahl von Studien, keiner weiß genau wie viel, über 10.000, nur zu diesem Thema, zu gleichen Fragestellungen, unkoordiniert, unabgesprochen und auch im Ergebnis teilweise extrem widersprüchlich. Und es ist, also ich glaube, man kann so deutlich sagen, es ist ein großes Chaos, was die Wissenschaft liefert. Und die Wissenschaft liefert selbst nichts, sie kriegt aber auch den Druck nicht von der Politik, jetzt endlich besser zu liefern.
Das heißt, die Politik müsste was tun?
Sie müsste einerseits wirklich die sogenannte Taskforce, das ist auch so ein Schlagwort, so aufstellen, dass sie funktionieren können. Man muss teilweise die Regeln ändern, weil wir einfach schneller sein müssen als normal. Der Wettbewerb zwischen Wissenschaftlern, damit sie irgendwann ihren Professor kriegen, der kann gegenwärtig so nicht funktionieren, weil wir die Zeit nicht haben. Und das ist noch nicht in den Köpfen drin.
Aber auf der einen Seite sagen Sie, Wissenschaft muss schneller werden. Auf der anderen Seite sprechen Sie eben vom großen Chaos. Bedingt das eine nicht das andere?
Ja, wir sind genau auf auf dem Grat zwischen Qualitätsaufgabe für mehr Schnelligkeit und auf der anderen Seite Irrwege. Die Zulassung des Impfstoffs in Russland ist zum Beispiel dafür ein Beispiel, in dem wir versuchen, Schritte zu überspringen und die werden uns auf die Füße fallen. Ja, das haben Sie perfekt formuliert. Genau an der Stelle sind wir. Und aus der Falle kommen wir auch nicht raus. Und das muss in völliger Transparenz mit hoher Integrität diskutiert werden und dann auch schnell entschieden werden.
Das heißt, wir müssen jetzt unter Hochdruck in Pandemiebedingungen ein Dilemma lösen.
Ja. Ja. Genau. Und das ist auch wieder vorhersagbar gewesen, weil wir schon 2012 einen Pandemieplan hatten, auch in Deutschland, und den aber ganz sorgfältig in der Schublade gelassen haben, ohne auch nur ein einziges Mal drauf zu schauen.
Mhm. Herr Antes, Sie haben gerade die Impfstoffentwicklung in Russland angesprochen. Wenn wir aber auf die Impfstoffentwicklung außerhalb Russlands gucken, jetzt auch gerade in der westlichen Welt, Russland mal beiseite nehmen, ist das nicht eher ein positives Beispiel, wenn man sieht, mit welchem Hochdruck überall daran geforscht wird, sodass wahrscheinlich nächstes Jahr schon mehrere Impfstoffe bereitstehen werden? Das ist doch eigentlich phänomenal.
Ja, es ist phänomenal, aber ich glaube es erst, wenn es passiert ist.
Sie haben große Zweifel?
Ich habe berechtigte Zweifel, weil es nicht so schnell gehen kann. Und alle diese Entwicklungen haben immer ein hohes Risiko. Und deswegen müssen wir mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Und auch dann, also in der Öffentlichkeit wird ja immer transportiert, wir haben dann einen Impfstoff und dann klingt es so, als ob wir dann 100% Verschwinden des Viruses haben. Das wird nicht so sein. Im Gegenteil, wir werden einen Impfstoff haben mit einer gewissen Wirksamkeit und der wird nicht alles erwischen. Dann werden Impfgegner kommen und sich dagegen verweigern. Und dann haben wir wieder eine reale Situation, wie auch gegenwärtig, eine völlige Mischung von verschiedenen Faktoren. Und dann müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt.
Nichtsdestotrotz, selbst ein Impfstoff mit einer geringeren Wirksamkeit oder mit einer gewissen Wirksamkeit, wie Sie sagen, würde er denn nicht auch schon helfen, diese Herdenimmunität zu erzeugen mittlerweile, wenn man beispielsweise sagt, 60%, bei 60% der Menschen schlägt er an?
Ja, er würde sie nicht erzeugen, er würde der näher kommen. Und das war das, was ich gerade eben schon dachte. Wir kommen nicht raus aus der gegenwärtigen Falle, dass wir diese ganzen Einzelmaßnahmen, die wir nicht 100% verstehen, Masken, Abstand und so weiter und Impfen, irgendwie angehen müssen mit sozusagen unter Einsatz aller Mittel. Mhm. Ja, und gegenwärtig wird aus meiner Sicht viel zu viel auf die Impfung gehofft. Und in der Forschungswelt sind die kritischen Stimmen, fordern viel mehr, man nennt das auch Erforschung, der nicht pharmakologischen Interventionen, also noch mehr genaues Hinschauen, was machen wir eigentlich mit dem Abstand halten zum Beispiel. Reicht das? Oder vielleicht können wir auch weniger haben, vielleicht waren ja auch viele Maßnahmen viel zu scharf. Und deswegen kommen wir aus dem gegenwärtigen Dilemma nicht raus und das ist glaube ich auch in der Fachwelt Konsens.
Viele Fragen also weiterhin offen. Das nehmen wir mit aus diesem Gespräch. Professor Gerd Antes war das, Medizinstatistiker und langjähriger Direktor des Cochrane-Zentrums für evidenzbasierte Medizin. Herr Antes, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.